Besonders herzlich heißen wir alle die willkommen, die gekommen sind, um sich den öffentlichen Vortrag anzuhören. Das Thema lautet: Wie kommt man Gott näher? Ja, Jehova lädt uns ein, ihm näher zu kommen. Was müssen wir unsererseits tun? Wie hilft er uns dabei? Hören wir jetzt, was Bruder Markus Breischel, reisender Aufseher im Raum Frankfurt und Odenwald, zu diesen überaus wichtigen Fragen zu sagen hat. Bitte, Bruder Breischel.
Hallo, ist da jemand? Diese Frage gehört zu den grundlegenden Fragen der menschlichen Existenz. Und viele Menschen stellen sich nicht nur die Frage, wie das menschliche Leben ins Dasein gekommen ist, sondern auch eine verwandte Frage. Die grundlegende Frage nach dem Sinn des Lebens. Zugegebenermaßen finden es gerade in der westlichen Welt immer mehr Menschen schwierig zu glauben, dass das Leben durch Gott ins Dasein gekommen ist. Durch Schulbildung, durch die Medien sind viele zu dem Schluss und zu der Überzeugung gekommen, dass das Leben dem Zufall seine Existenz verdankt. Wie wollen wir mit solchen Gedanken umgehen, gerade wenn wir uns über das Thema, wie kommt man Gott näher, befassen möchten? In der Broschüre, die am Freitagnachmittag veröffentlicht wurde, mit dem Thema Das Leben, reiner Zufall, finden wir dazu auf der Seite 2 folgenden Kommentar. Es ist nicht unsere Absicht, fundamentalistische oder atheistische Ansichten zu belächeln. Vielmehr würden wir uns freuen, wenn wir Sie mit dieser Broschüre dazu anregen könnten, das eine oder andere, was als Tatsache hingenommen wird, nochmals auf den Prüfstand zu stellen. Der biblische Schöpfungsbericht wird Ihnen hier aus einem Blickwinkel vorgestellt, aus dem Sie ihn vielleicht noch gar nicht betrachtet haben. Auch wird deutlich, warum es nicht egal ist, was man über den Ursprung des Lebens denkt. Wäre es nicht besser, einmal zu untersuchen, was die Bibel tatsächlich sagt? Wem kann man glauben und vertrauen? Warum nicht der Sache auf den Grund gehen? Die Frage, wie kommt man Gott näher, kann man nur dann beantworten, wenn man davon ausgeht, dass Gott tatsächlich existiert und Ordnung, Energie und Komplexität in der Schöpfung beweisen die Existenz Gottes. Vielleicht denken wir an die Position der Erde in der Milchstraße und im Sonnensystem. Wir denken an die Neigung der Erdachse, ihre ideale Rotationsgeschwindigkeit oder der außergewöhnliche Mond. Vielleicht denken wir auch an Magnetfeld und die Atmosphäre, die wir so genießen mit einem Hauch frischer Luft. Wir denken vielleicht an die Kreisläufe in der Natur, die allesamt von durchdachter Planung Zeugnis ablegen. Wissenschaftler haben mithilfe moderner Teleskope schlüssig festgestellt, dass das Universum einen Anfang hatte. Der eine oder andere kann sich jedoch mit den Schlussfolgerungen, die sich daraus ergeben, nur sehr, sehr schwer anfreunden. Da sagt ein Professor zum Beispiel, ein Universum, das einen Anfang hatte, scheint einen Urgrund zu verlangen. Denn wer könnte sich eine solche Wirkung ohne hinreichende Ursache vorstellen? Der Urgrund, der den Stein ins Rollen gebracht hat. Kennst du den Urgrund, die Ursache für all das Leben um uns herum, für das Universum an sich? Schlag doch einmal deine Bibel auf oder verfolge diesen Text in der Bibel deines Sitznachbarn. Wir schlagen die Bibel am Anfang auf, um zu sehen, was im Anfang geschah. 1. Mose Kapitel 1. In 1. Mose Kapitel 1 lesen wir berühmte Worte im ersten Vers. Es heißt hier: Im Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde. Der Urgrund, die Ursache allen Lebens und der Existenz des Universums ist eindeutig Jehova Gott. Die Tatsache, dass es einen Gott tatsächlich gibt, einen allmächtigen Schöpfer, bringt uns zu ganz selbstverständlichen Fragen. Fragen wie: Was für eine Person ist er? Gibt es Wege und Möglichkeiten, ihn kennenzulernen? Und möchte er überhaupt, dass wir ihm näher kommen? Wie teilt sich Gott seiner Schöpfung? Wie teilt er sich dir und mir mit? Er verwendet mehrere Bücher. Eines dieser Bücher, die er verwendet, ist das Buch der Schöpfung. Wenn wir an die Schöpfung denken, an die Natur um uns herum, dann stellen wir fest, dass Schönheit eine der typischen Eigenschaften der Natur um uns herum ist. Die Schönheit der Schöpfung überzeugt viele Menschen davon, dass es einen liebevollen Schöpfer gibt. Warum? Nun, genauso wie Menschen, menschliche Künstler, ihre Kunstwerke ausstellen, zeigt auch der größte Künstler die Glanzstücke seiner Schöpfung, die im ganzen Universum zu betrachten sind. In der Broschüre, die wir gerade erwähnt haben, werden einige dieser Glanzstücke erwähnt. Wir denken vielleicht an die einzigartig geformte Flosse des Buckelwales, die ihn so außergewöhnlich wendig macht. Wir denken an die Flügel der Möwe, die akrobatische Flugmanöver möglich macht. Wir denken an die Beinkonstruktion der Seemöwe, die ihr ermöglicht, ohne erfrorene Füße zu leben. Wir denken an das Sonarsystem der Delfine. Alles Meisterwerke der Schöpfung. Was ist Kunst ohne jemanden, der sie betrachtet, der daran teilhabt und sich daran erfreut? Kunst ohne Publikum ist leblose Kunst. Wie sieht es mit den Kunststücken, den Glanzstücken der Schöpfung um uns herum aus? Welchem Zweck dienen sie? Im ersten Kapitel des Römerbriefes lesen wir darüber, und auch das möchten wir gemeinsam tun. In Römer Kapitel 1 lesen wir über die Meisterwerke der Schöpfung und was wir aus ihnen schließen können. Der Vers 20 sagt: Denn seine, des Schöpfers, unsichtbare Eigenschaften werden seit Erschaffung der Welt deutlich gesehen, da sie durch die gemachten Dinge wahrgenommen werden, ja seine ewig währende Macht und Göttlichkeit, sodass sie unentschuldbar sind. Ja, die Eigenschaften Gottes können durch die gemachten Dinge, durch die Schöpfung wahrgenommen werden. Und so ist das, wenn wir uns die Schöpfung anschauen. Ein Sonnenaufgang, ein Sonnenuntergang ist für uns nicht einfach das Anschalten eines Lichts in einem dunklen Raum. Wir sehen nicht einfach einen Stein mit etwas gefrorenem Wasser darauf. Wir sehen majestätische, schneebedeckte Berge. Wenn wir kleine Kinder, kleine Tiere sehen, die miteinander spielen, dann sehen wir Freude. Wir sehen Freude am Leben und spüren selber diese Freude in uns. All das finden wir im Buch der Schöpfung Gottes. Das größte Wunderwerk, das Jehova Gott geschaffen hat, das größte Wunderwerk der irdischen Schöpfung ist der Mensch. Die Art und Weise, wie wir geschaffen sind, zeigt die großartige Kunstfertigkeit unseres Schöpfers. Und magst du nachdenken, was ist an mir persönlich so wundervoll? Wie sieht es aus mit Fähigkeiten wie Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben? Wie sieht es aus mit dem Meisterwerk des aufrechten Ganges? Möglich durch Gleichgewichtssinn, durch mechanische und physiologische Funktionen, die uns dabei unterstützen. Wie sieht es aus mit unserem Gehirn und unseren Sinnen, durch die wir unsere Umwelt auf verschiedenste Art und Weise kennenlernen können? Alles, was Menschen jemals erfunden, entdeckt, geschaffen haben, alle technischen und kulturellen Errungenschaften der Welt um uns herum sind nur dank des menschlichen Verstandes und dieser Sinnesleistungen möglich. Wissenschaftler staunen immer wieder, wenn sie mit den Geheimnissen der komplexen menschlichen Zelle konfrontiert werden. Von all den Lebewesen, die die Oberfläche und auch die Erde selber bewohnen, kann nur der Mensch ganz bewusst Überlegungen anschließen und Schlüsse ziehen. Wir sind uns unserer Existenz und existenzieller Fragen bewusst. In 1. Mose Kapitel 1, Vers 27 lesen wir in der Bibel, dass wir, du und ich, als Menschen im Bilde Gottes erschaffen worden sind. Wenn der großartige Künstler, Gott, dich und mich in seinem Bilde erschaffen hat, können wir da nicht davon ausgehen, dass unser Schöpfer auch wünscht, mit uns in Kontakt zu stehen, mit uns zu kommunizieren? Ganz bestimmt. Da ist jemand mit einer überaus anziehenden, absolut begeisternden Persönlichkeit, der sich uns, der sich dir und mir mitteilen möchte. Und allein uns bewusst zu sein, dass Gott mit uns kommunizieren möchte, bringt uns ihm bereits näher. Teilt sich unser Schöpfer noch auf eine andere Art und Weise mit? Menschen glauben an verschiedenste heilige Bücher. Welches der heiligen Bücher ist das Kommunikationsmittel, das wirklich vom Schöpfer des Universums stammt? Wir sagen mit Überzeugung und Bestimmtheit die Bibel. Die Bibel wurde in mehr als 2000 Sprachen übersetzt, was man von keinem anderen Buch sagen kann. Nach einer kürzlichen Zählung mittlerweile 2508 verschiedene Sprachen. Was sagt dieses faszinierende Buch selbst über seinen Ursprung? Schlagen wir bitte 2. Timotheus Kapitel 3 auf, um etwas über den Ursprung der Bibel zu erfahren. In 2. Timotheus Kapitel 3 lesen wir in den Versen 16 und 17 Folgendes. Die ganze Schrift ist von Gott inspiriert und nützlich zum Lehren, zum Zurechtweisen, zum Richtigstellen der Dinge, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes völlig tauglich sei, vollständig ausgerüstet für jedes gute Werk. Die Bibel sagt von sich selbst, dass sie von Gott stammt. Und sie ist gedacht für den Menschen, der im Bilde Gottes geschaffen ist. Es gibt eine ganze Reihe, sehr, sehr viele Argumente dafür, dass die Bibel tatsächlich zuverlässig ist und dass sie korrekte, geschichtliche und auch geografische Angaben macht. Die Bibel ist kein wissenschaftliches Textbuch als solches. Aber wenn die Bibel wissenschaftliche Themen streift, dann sind ihre Aussagen absolut korrekt. Aussagen, die mit dem Wissensstand der Zeit, zu der sie geschrieben worden sind, kaum in Übereinstimmung zu bringen sind. In Hiob Kapitel 26, Vers 7 lesen wir zum Beispiel über Gott, dass er die Erde an nichts aufhängt. die Erde an nichts aufgehangen. Wenn man den allgemeinen Wissensstand des Jahres 1600 vor unserer Zeitrechnung berücksichtigt, als diese Worte geschrieben wurden, wäre es schon mehr als außergewöhnlich, wenn damals jemand von sich aus behauptet hätte, dass ein fester Körper sich im leeren Raum ohne jedwede stoffliche Stütze halten könnte. Noch über 1200 Jahre später wurde dies vom griechischen Philosophen Aristoteles aufs Stärkste bezweifelt. In der Bibel finden wir auch Hinweise auf den Wasserkreislauf. Vor mehr als 3500 Jahren konnte man bereits im Buch Prediger in Kapitel 1, Vers 7 lesen, dass alle Wildbäche zum Meer ausgehen, doch das Meer selbst ist nicht voll. An den Ort, wo die Wildbäche ausgehen, dorthin kehren sie zurück, um auszugehen. Ja, die erste außerbiblische Beschreibung des Wasserkreislaufes stammt aus dem 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Auf den Seiten der Bibel, der Heiligen Schrift, konnte dies bereits im 11. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gelesen werden. Ein anderer Punkt, der klar zeigt, dass die Bibel göttlichen Ursprungs ist, ist ihre innere Harmonie. Stell dir vor, mehr als 40 verschiedene Personen haben 1600 Jahre Zeit, 66 Bücher zu schreiben. Diese Schreiber verwenden 3 verschiedene Sprachen. Sie leben in verschiedensten Ländern, unterscheiden sich durch Persönlichkeit, Fähigkeiten, Ausbildung und Herkunft. Als alle ihre Bücher schließlich gesammelt wurden, stellt sich heraus, dass sie eigentlich ein einziges großes Buch bildeten, das von Anfang bis Ende ein grundlegendes Thema verfolgt. Ist das vorstellbar? Die Bibel ist genau eine solche Bibliothek. Die Schreiber der Bibel schreiben ganz offen über ihre eigenen persönlichen Fehler und über die Fehler ihres Volkes. Wir hatten im Laufe dieses Kongresses schon die Gelegenheit, die Erfahrung Jonas zu verfolgen, der ganz offen, freimütig und ehrlich darüber sprach, dass er vor einer göttlichen Arbeitszuteilung, einer göttlich gestellten Aufgabe davonlief. Wir lesen in der Heiligen Schrift über die Fehler, die Männer wie Moses und David machten. Und der Bericht über die letzten Stunden des Lebens Jesu Christi auf der Erde sagt ganz offen in Matthäus 26, Vers 56, dann verließen ihn alle Jünger und flohen. Die Bibel ist offen und ehrlich. Das Überleben der Bibel trotz heftigstem Widerstand ist ein Beweis für göttlichen Schutz. Der größte Beweis für die göttliche Inspiration der Bibel ist jedoch die Bibel selbst. Die Bibel ist ein Buch voller Prophezeiungen. Welche Auswirkungen haben die Prophezeiungen der Bibel auf Menschen, die in dem Buch lesen und die aus diesem Buch lernen und ihr Leben nach den Seiten und Grundsätzen dieses Buches ausrichten? Im Zweiten Weltkrieg wussten Zeugen Jehovas durch ihr Bibelstudium bereits, dass die Achsenmächte, angeführt von Deutschland, Italien und Japan, unterliegen würden. Sie wussten es aus den Seiten der Bibel. Eine Prophezeiung wie die aus Offenbarung 17 in den Versen 9 und 10, die über ein wildes Tier sprach, scharlachrot mit 7 Köpfen. Ein Tier, das laut den Worten dieser Prophezeiung war, aber nicht ist und wieder aus einem Abgrund der Untätigkeit herauskommen würden. Aus diesen Prophezeiungen wussten unsere Brüder, auch in den kritischen Zeiten, denen sie in diesem Land gegenüberstehen würden, dass ihre Prüfungen zu einem Ende kommen würde. Im Jahr 1937 sagte Heinrich Himmler zu einer Gruppe unserer Schwestern prahlerisch, Ihr werdet auch noch nachgeben. Euch kriegen wir schon klein. Wir halten es länger aus als ihr.
8 Jahre später begegnete Heinrich Himmler auf seiner Flucht einem unserer Brüder, Bruder Lübcke. Er fragte: Na, Bibelforscher, was ist nun? Bruder Lübcke gab ihm ein gründliches Zeugnis und erklärte ihm, dass Jehovas Zeugen immer mit dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes und mit ihrer Befreiung gerechnet hätten. Himmler wandte sich wortlos ab. Kurz darauf wurde er von britischen Soldaten festgenommen und setzte seinem eigenen Leben ein Ende. Ja, das Wissen um die Zukunft, so wie es in der Bibel dargelegt wird, ist ein starker Beweis dafür, dass die Bibel göttlichen Ursprungs ist. Die genauen Aussagen der Bibel über die Zukunft sind ein Beweis, dass dieses Buch nicht nur von Menschen geschrieben wurde, sondern dass der Autor dieses prophetischen Buches Jehova Gott ist. Es ist dieses prophetische Buch, das uns ganz klar zeigt, dass Gott an uns allen, an dir und mir persönlich interessiert ist. Es ist ein Buch, das mit Fragen umgeht und Fragen anspricht, die uns tief im Inneren berühren und beschäftigen. Fragen über den Sinn des Lebens, meiner und deiner Existenz. Fragen wie: Werden die Kriege und all das Leid um uns herum je aufhören? Was geschieht beim Tod? Werden Tote irgendwann wieder leben? Wie betet man richtig? Was macht wirklich glücklich? Diese grundlegenden Fragen werden in der Bibel behandelt. Und alle diese Fragen haben damit zu tun, wie man Gott näher kommt. Diese Information teilt uns Jehova Gott nur durch die Bibel mit. Es gibt noch etwas, wodurch Jehova Gott Menschen zu sich hinzieht und wodurch er sich Menschen offenbart. Jehova hat seit vielen, vielen Jahrhunderten immer wieder Menschen benutzt, die anderen geholfen haben, ihm näher zu kommen. Und wenn wir an einen Menschen denken, der anderen Menschen geholfen hat, näher zu Gott zu kommen, fällt uns nicht gleich der Name Jesus Christus ein? Jesus, der seine Nachfolger, seine Jünger im ersten Jahrhundert anleitete und ihnen half, ihr Leben auf eine Art und Weise zu führen, die sie Gott näher bringen würde. Es gibt einige Berichte in der Bibel, die sehr, sehr interessant sind, wenn es darum geht, Gott näher zu kommen und zu sehen, wie Jehova Gott dafür sorgte, dass Einzelpersonen, Individuen Gott ihm näher kommen konnten. Einen dieser Berichte finden wir im 8. Kapitel der Apostelgeschichte. Und ich möchte euch einladen, dieses 8. Kapitel der Apostelgeschichte mit mir aufzuschlagen. In Apostelgeschichte Kapitel 8 sehen wir im Bericht in den Versen 26 bis 38 einen Mann auf einer Reise. Einen Mann, der bereits einen tiefen Glauben an Gott hatte, den aber viele Fragen bewegten. Ein Mann, der genau das tat, was wir gerade tun. Er schaute in die Seiten der Heiligen Schrift, in die Seiten der Bibel. Auf dem Weg nach Hause liest er. Vers 28 in Apostelgeschichte 8 sagt über diesen Äthiopier, Vers 28, doch kehrte er zurück und auf seinem Wagen sitzend las er laut den Propheten Jesaja. Er las ein hochprophetisches Buch in der Bibel. Und dem einen oder anderen der heute Anwesenden mag es genauso gegangen sein wie diesem äthiopischen Beamten, als er in der Bibel las. Wir lesen in Vers 30, Philippus lief nebenher
und hörte ihn laut den Propheten Jesaja lesen, und er sprach: Verstehst du wirklich, was du liest? Es ist faszinierend zu sehen, dass dieser hohe Beamte eine ganz ehrliche, direkte Antwort gab. Er sagt in Vers 31, wie könnte ich es denn je, wenn mich nicht jemand anleitet? Ja, dieser Mann empfand, dass er Hilfe benötigte, um die Bibel, um diese Offenbarung Gottes kennenzulernen und zu verstehen. Wer sorgte dafür, dass er diese Unterstützung bekam? Vers 35, hier heißt es, Philippus öffnete seinen Mund. Und mit diesem Schriftwort anfangend verkündigte er ihm die gute Botschaft über Jesus. Was half diesem Mann, der sich auf einer körperlichen Reise befand, aber auch in geistiger Hinsicht sich auf einer Reise befand, was half ihm, Gott näher zu kommen? In seinem Fall war es ein Mann, ein Mensch, Philippus, ein Prediger der guten Botschaft, ein sichtbarer, menschlicher Vertreter. Wie kam Philippus darauf, diese Information mit diesem Mann zu teilen? Lesen wir, was Vers 26 sagt. In Vers 26 heißt es, Jehovas Engel aber redete zu Philippus, indem er sprach, mache dich auf und geh südwärts, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Vers 29 heißt es dann zu Philippus, tritt hinzu und schließ dich diesem Wagen an. Ja, Philippus wurde von Jehova Gott benutzt, eingesetzt, um diesem Mann zu helfen. Und genauso verwendet heute Jehova Gott mehr als 7 Millionen Menschen, die Philippus gleichen, die gerne für jeden da sind, der Gott sucht. Jehova Gott benutzt nur dieses organisierte Volk, um Menschen zu sich hinzuführen. Und als Teil dieser irdischen Organisation Jehovas hast du heute, wo so viele Menschen mit der biblischen Botschaft erreicht werden, ein außergewöhnliches Vorrecht, eine außergewöhnliche Ehre. Wir haben die Ehre, mit den Engeln, so wie damals Philippus, ein Gespann, ein Team zu bilden. Wenn wir darüber sprechen, dass das Volk Gottes organisiert ist, dann wissen wir, dass das Volk Gottes, Jesu Jünger, nicht dadurch charakterisiert waren, dass sie so perfekt organisiert sind. Nein, die Organisation des Volkes Gottes wird dadurch möglich, dass die göttliche Eigenschaft der Liebe alle unsere Tätigkeiten, alle unsere Schritte, alles, was wir unternehmen, um mit Menschen über die gute Botschaft zu treten, motiviert. Und die Lebensführung der Diener Jehovas spricht für sich. Es ist klar zu erkennen, wer Jehova Gott heute dient. Es ist klar zu sehen, wer heute die Souveränität Jehovas unterstützt, wer seinen Namen heiligt und verherrlicht. Wir sehen, wer Gottes Königreich als die Lösung der Probleme der Menschheit herausstellt. Wir sehen, wer die Bibel als das inspirierte Wort Gottes verteidigt. Wir sehen klar, wer wahre christliche Liebe unter sich hat. Und wir sehen, wer Neutralität gegenüber den politischen Angelegenheiten der Welt bewahrt. Wir sehen auch, wer sich nicht an Kriegen beteiligt und wer sich durch wahre christliche Einheit auszeichnet. Wir sehen auch, wer heilig, rein im Sinne der biblischen Wahrheit in seinem ganzen Wandel ist. Und wer tatsächlich die reine Lehre der Bibel vertritt. Jehova selbst führt diese Organisation. Selbst wenn angesehene Kapazitäten mit all ihrem Wissen behaupten, es gäbe keinen Gott, so existiert er doch. Die Wahrheit bleibt die Wahrheit, auch wenn sich jemand entscheidet, sie zu ignorieren. Und die Wahrheit ist, Jehova Gott, unser Schöpfer, liebt uns Menschen. Er ist tatsächlich einem jeden von uns nicht fern. Schlagen wir doch einmal gemeinsam Jakobus Kapitel 4 auf. In Jakobus Kapitel 4 lesen wir in Vers 8 über die Frage, Wie kommt man Gott näher und welche Wirkung hat das? Jakobus 4, Vers 8 heißt es, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Ja, wir können uns Gott nähern, dadurch, dass wir seine Schöpfung beobachten und uns damit beschäftigen. Wir kommen ihm näher, indem wir uns mit der Bibel beschäftigen. Und wir kommen ihm näher, indem wir uns seinem organisierten Volk anschließen. Welche Wirkung hat das? Wir nahen uns Gott und als Folge wird er auch uns immer näher kommen.
Können wir Jehova nicht dankbar sein, dass er sich so liebevoll um uns sorgt und uns sein Wort, die Bibel, nahe bringt? Jeder, der gern mehr aus der Bibel erfahren möchte, kann sich vertrauensvoll an einen der Anwesenden wenden, Kontaktdaten austauschen oder nach Bedarf einen Termin und Treffpunkt vereinbaren. Wir geben gern all das Schöne, was wir aus der Bibel gelernt haben, an andere weiter. Selbstverständlich kostenlos.